Okay, los geht's mit Phase 3. Ich sammle uns am Ende von Phase 2 ein und ich habe ein paar Vorbemerkungen. Erstens, nachher ist ja weihnachtlich singen. Ich bin vorbereitet für den Fall, dass ich nicht gut genug auf die Zeit achte, dann bitte mir irgendwann sagen, so, hey, wir müssen noch rübergehen und singen. Ich habe ein paar Texte, ich habe weihnachtliche Dekorationen für mich selbst. Ilke ist schon wunderschön dekoriert. Okay, und alles andere haben wir schon besprochen und da sage ich dann nachher noch was. Dann habe ich jetzt endlich die Podcast-Folge zu Brause Suki Wall gemacht. Ich bin in einen sehr langen Kaninchentunnel geklettert. Mehr dazu in der Folge. Und jetzt gehen wir nochmal dahin zurück, wo wir waren. Wir haben uns ja mehrere Arbeiten von Suzuki angeschaut. Wir hatten die Diskussion mit den neuen Gruppen, die er entdeckt hat und ob das eigentlich die erste neue Serie war oder ob die Re-Gruppen vielleicht vorher waren und so. Okay. Also nur noch mal kurz, wo waren wir? Wir hatten Suzuki, wir hatten diese Eigenschaften, Zentralisatoren von nicht-trivialen Elementen sind abisch oder wie hier sind nilpotent oder noch irgendwas anderes. Wir haben gesehen, dass die Zassenhausgruppen da auftauchen. All das ist schon passiert. Und hier sind jetzt noch mal zwei Auszüge, mit denen ich anknüpfen möchte. Erstens der Satz über die CIT-Gruppen. CIT hieß, der Zentralisator einer Involution ist immer eine Zweigruppe. Und die klassifiziert er hier und sagt dann selber, naja, dieser ZT-Typ, das ist der, über den wir es noch mehr herausfinden müssen, also Zassenhausgruppe mit weiteren Eigenschaften. Einer der Gründe, warum ich das nochmal zeige, ist der Absatz hier unten, weil das nämlich eines der ersten Beispiele ist, wo ich gesehen habe, dass etwas als Standardnotation eingeführt wird, also dass hingeschrieben wird, wir benutzen Standardnotation, das heißt, es gibt anscheinend dann oder die Person, die es schreibt, fühlt einen Konsens, dass es sowas wie Standardnotation gibt. Das finde ich interessant, denn das habe ich vorher so nicht wahrgenommen. Und die Standardnotation ist auch wirklich das, was wir kennen. Normalisator und Zentralisator sehen jetzt so aus, wie wir das kennen. Das war vorher noch anders, da sage ich auch in der Podcast-Folge noch was zu, denn bei Weißner zum Beispiel, auf den Suzuki sich ja bezieht, in der ersten Arbeit, die wir uns angeschaut haben, da heißt das, was wir Zentralisator nennen, noch Normalisator, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, es hat sich erst später irgendwann getrennt. Gut. Habe ich da noch mehr Bemerkungen? Ich muss mal eben gucken. Das hatten wir schon. Dann habe ich auch schon angedeutet, dass da eine neue Gruppe kommt. Und jetzt geht's los. Jetzt stehen da immer so unterschiedliche Jahreszeiten. Ich werde heute Gatsby zeigen und ein bisschen ergänzendes Zeug an die Tafel schreiben. Und ja, wir gucken auch, wann die Primzahl 73 zum ersten Mal vorkommt. Und zwar nicht in PSL 273, das ist ja klar, sondern in anderen Gruppen. Und hier ist so eine Geburtsmeldung. Sowas in der Art wurde also dann verschickt, in diesem Fall von Janko. Man muss sich also dann vorstellen, man ist Kollege, in dem Fall glaube ich tatsächlich Kollege, irgendwo auf der Welt von Janko. Man arbeitet auch in der Gruppentheorie und dann hat man in seinem Briefkasten so einen Brief von Janko und dann ist da sowas drin. A new financing group is a billion to see of subgroups. Und dann steht da, ja, ich habe da jetzt einen Buch gefunden, hier sind erzeugende Matrizen, viel Spaß. Wurde schon Computer. Also da hat der Computer schon mitgeholfen, das sieht man hier nicht, aber das wurde ihm so berichtet. Und für mich ist es der Goldstandard. Da steht die Gruppe, da stehen Eigenschaften, da stehen erzeugende Elemente und jetzt kann man alles, was man möchte, bei der Gruppe herausfinden. Man könnte eine Charaktertafel ausrechnen und all sowas. Das heißt, wir haben Evidenz für die Gruppe, dann tatsächlich ein Beweis, dass es sie gibt. Das ist sehr konkret, also konstruktiv. Da bleiben erstmal keine Fragen offen und das wird später nicht immer so sein bei weiteren neuen Gruppen, die gefunden werden. So, das war 64. Die tatsächliche Veröffentlichung war dann etwas später und es sieht auch ein bisschen anders aus. Es sieht jetzt aus wie in so einem Journal-Artikel. Das heißt, wir haben oben eine ordentliche Überschrift. Man sieht, wo Janko zu der Zeit war. Diesmal fangen wir an mit den erzeugenden Matrizen und dann kommen so ein paar Eigenschaften. Schön finde ich dieses New in Klammern hier unten. Also da haben wir jetzt eine einfache Gruppe und in Klammern dieses New. So, wir haben das Neues gefunden. Ja. Und das ist, glaube ich, nur eine Seite, die Veröffentlichung. Insbesondere wird da vieles jetzt nicht nochmal ausführlich bewiesen, nachgerechnet, sondern das ist so ein bisschen. Ja, hier sind die Matrizen, viel Spaß.
Kann man ohne Computer schnell sehen, dass das dann einfach ist?
Nö. Okay. Nee, man hat ja das Problem, dass man, okay, bei der einen kann man es noch sehen, bei der zweiten Matte, bei B sehe ich nicht mal, welche Ordnung die hat. Das heißt, da hat man dann schon, da hat man schon Spaß. Und dann geht es ja irgendwie los mit, okay, was für eine Ordnung hat das Produkt? Sieht man irgendwas Lokales? Also man möchte ja eigentlich auch gerne eine Beziehung zu der 11 haben, also zur Charakteristik des Körpers und so. Nee, also sehe ich nicht. Viele der Behauptungen, die da stehen, die müsste man jetzt eben erstmal nachprüfen. Und klar kann man vieles strukturell machen, indem man erstmal Eigenschaften über die erzeugenden Elemente hat und dann damit abstrakt rumrechnet, aber
ich hätte sein können, dass man irgendwie direkt eine Wirkung sieht, mit der man dann mit Ivasaur oder irgendwie so direkt irgendwas hinbekommt, aber ich glaube...
Nicht auf den ersten Blick, kann aber durchaus sein, wir reden ja über eine Zeit, in der dann ein paar Menschen rumliefen, die sehr geübt darin waren, sowas zu sehen, dass da dann durchaus einige drauf geguckt haben und gesehen haben, ah okay, ich habe so ein Gefühl, was da los sein könnte. Und wir jetzt mit weniger Übung, wir können das nicht so schnell. Ich kann das in einem anderen Kontext, da bin ich geübt genug, aber hier mit diesen konkreten Matrizen, bei denen ich ja erstmal, also wie gesagt, ich habe bei B keine Ahnung, was die Ordnung ist. Und auch beim Produkt würde ich mich nicht zutrauen, das irgendwie einzuschätzen. Dementsprechend denke ich, man könnte, wenn man einige Eigenschaften glaubt, dann sehr schnell losargumentieren, dann sieht man ganz viel, aber ein paar Sachen sind bestimmt, da müsste man erstmal ein paar Rechnungen machen. Und ob man die dann mit der Hand oder mit dem Computer macht, ist eine andere Frage, ist ja auch Geschmacksfrage. Das sieht jedenfalls noch handhabbar aus. Ich guck mal, was ich hier noch für Kommentare stehen habe.
Bringt das beim Multiplizieren irgendwas, dass das halt wirklich immer die Diagonalen betraglich gleich sind?
Bestimmt.
Das sieht so komisch aus.
Bestimmt. Aber ich mache das schon in der linearen Algebra. Ich werde jetzt nicht in einer zweiten Vorlesung in der Öffentlichkeit Matrizen multiplizieren. Nee.
So groß sind die nicht.
Genau. So, da wurde noch die Ordnung ausgerechnet. Irgendwas, was das teilt, erwartet man ja wegen GL. GL irgendwas über einen Körper mit 11 Elementen. Dann auch noch, warum taucht das hier auf? Das ist der Kommentar da unten. Eine 2-Sylow-Untergruppe ist elementar-abelsch der Ordnung 8. Also die Gruppe ist schon irgendwie besonders. Man hat abelsche 2-Sylow-Untergruppen, man hat sogar zyklische Sylow-Untergruppen für die ungeraden Primzahlen, die Gruppenordnung teilen. Und dementsprechend ist nicht überraschend, dass wenn wir uns dann später mit den verschiedenen Zweigen oder Denkrichtungen befassen, wie man jetzt also losgeht und neue, endliche, einfache Gruppen sucht, und wenn man aber die Primzahl 2 im Hinterkopf hat, dass man dann diese Gruppe einerseits sieht in der Denkrichtung Zentralsache einer Evolution, das steht hier, man hat hier in zyklisch der Ordnung 2 Kreuz halb 5, aber eben auch hier unten arische 2-Sylow-Untergruppen, das ist eine andere Linie, wo man diese Gruppe finden kann, wiederfinden könnte. Oder wäre blöd wäre, wenn man sie bei der Klassifikation vergisst. Gucken wir weiter. Denn da kam von Merkel noch mehr. Der hat relativ kurz nacheinander mehrere neue einfache Gruppen gefunden. Hier, da war die Entdeckung 67. Es geht um eine Gruppe der Ordnung 50 Millionen und ein bisschen. Hier sehen wir keine erzeugenden Matrizen. Wir sehen auch wieder, dass es mit dem Zentralsator einer Evolution was zu tun hat. Diesmal die Gruppe der Ordnung 2 auf 5 mit einer Alphen, die darauf wirkt. Janko hat eine Charaktertafel. Also zumindest in dieser Ankündigung schreibt er das. Dann steht da noch ein bisschen mehr. Noch mehr Eigenschaften, die ich hier nicht alle mit auf die Folie genommen habe, aber so geht das da am Anfang häufig. Also hier ist eine neue Gruppe, hier ist die Ordnung, hier ist die Charaktertafel oder vielleicht erzeugende Elemente und hier sind so ein paar Eigenschaften. Und manchmal war dann auch schon klar, dass das charakterisierende Eigenschaften sind, aber nicht immer. Unter anderem merkt Janko selber, dass wenn er so anfängt, wie er bei dieser Gruppe angefangen hat, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Die Gruppe könnte genau eine Klasse von Evolutionen haben oder mehrere. Es stellt sich daraus zwei. Und da kommen dann zwei verschiedene Gruppen raus. Also eine mit 50 Millionen irgendwas Elementen und eine mit schlappen 600.000 irgendwas Elementen. Auch wieder mit Charaktertafeln und so. Und auch wieder mit ganz vielen Eigenschaften, 1 bis 12, die ich nicht alle zeige. Aber da ist jetzt irgendwie was los. So, wir sind jetzt Mitte, Ende der 60er und da werden kurz nacheinander mehrere neue einfache Gruppen gefunden. Das heißt, da passiert was. Und Ne, warum ist das da nochmal? Das verstehe ich nicht. Genau, dann ging es richtig los. Und was da richtig losging und wohin das dann führte und wie eigentlich die Antwort auf Feuers Frage aussieht, das gucken wir uns jetzt an. So, also wie sieht die Antwort aus? Jetzt beginnen wir quasi so richtig. Hier ist ein Überblick, was ich so machen möchte noch in den nächsten, also heute und im Januar, möchte ich glaube ich sagen. So, wie sieht die Antwort auf Hölders Frage aus? Damit haben wir ja gestartet. Hölder fordert uns auf, die endlichen einfachen Gruppen zu klassifizieren. Ja, was ist denn dann los? Dann, was ist auf dem Weg dahin eigentlich passiert? Wir gucken uns ja gleich den Satz an, aber was mindestens genauso interessant ist, ist, wie sich eigentlich die Theorie weiterentwickelt hat die ganze Zeit. Also was für Methoden entstanden sind, die teilweise zielgerichtet deshalb entstanden sind, weil man Gruppen klassifizieren wollte. Und dann ist ja nebenbei auch noch ganz viele andere Gruppentheorien entstanden. Das heißt, das Gebiet hat sich in der Zeit einfach wahnsinnig entwickelt und ein bisschen was davon wollen wir besprechen. Eine der für mich spannendsten Fragen und die Frage, über die ich auch mit vielen, die dabei waren und die noch leben und die mit mir reden, dann gerne ausführlich spreche, ist, woher wusstet ihr, dass sie fertig sind? Und ich hoffe, dass wir viel darüber sprechen können, warum ich entschieden habe, diese wissenschaftshistorische Perspektive in die Vorlesung einzubringen. Also warum ich denke, dass es ein Thema ist, das wissenschaftshistorisch interessant ist. Da gibt es sehr viele Aspekte und ich möchte auch gar nicht jetzt so viel vorgreifen, sondern möchte eigentlich erstmal weiter über Mathe reden und ganz viel zeigen und ein bisschen drumherum erklären. Und dann möchte ich eigentlich Sie fragen, warum Sie eigentlich denken oder ob Sie denken, dass das wissenschaftshistorisch interessant ist und was daran eigentlich. Und wir können ja mal, bevor wir uns gleich den fertigen Satz angucken, kurz überlegen, also wir sind jetzt da unterwegs, vielleicht sind wir DoktorandInnen und da laufen jetzt diese Leute rum, so Janko und Suzuki und so und beweisen tolle Sachen und finden neue Gruppen. Was für ein Gefühl entsteht bei uns?
Sollten wir uns jetzt vorstellen, wir forschen jetzt mathematikhistorisch oder wir sind aus der damaligen Zeit?
Aus der Zeit. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Suzukis Doktorandin. Okay. Oder ich möchte vielleicht gerne eine Doktorarbeit schreiben und kriege dann irgendwie so mit, ja, da in der Gruppentheorie, da ist anscheinend gerade irgendwie was los. So, das klingt irgendwie interessant. Da kommen viele Papers, da finden Leute neue Sachen. Was mache ich und was ist das für ein Gefühl? Und auch aus Perspektive der Leute, die schon etablierter sind, wie geht man denn jetzt damit um, dass da in ein Gebiet plötzlich so eine Dynamik reinkommt und da plötzlich neue Sachen gefunden werden? Es ist ja nicht jetzt, wir haben ja nicht das Archiv und wir können nicht sagen, ja, wir machen halt einen Slack-Kanal und tauschen uns da irgendwie aus, sondern was machen wir?
Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall auch Lust, das zu verstehen und vielleicht sogar eine einfache Gruppe zu finden. Und so, ich glaube, wenn viel um einen herum passiert, was in die Richtung geht, dann denkt man, da ist auch noch viel. Und wenn man da vielleicht irgendwie mit draufspringen auf den Zug.
Genau, draufspringen, mitmachen irgendwie, ne?
Ja.
Mitmachen. Ja, was noch?
Vielleicht gibt es auch Leute, die noch versuchen, ein bisschen weiter zu denken und dann zu sagen, okay, ich versuche nicht nur so eine einzelne Gruppe zu finden oder vielleicht unendliche Serien von Gruppen, sondern vielleicht gibt es noch ein viel größeres Problem, was man noch nicht gefunden hat und versucht vielleicht ein Theorem aufzustellen und das zu beweisen. Mhm. Vielleicht auch so ein Klassifikationssatz.
Suche nach einem noch umfassenderen, größeren Problem. Ja, ja, interessant. Ja. Bist du irgendwie oder war das schon?
Also nee, ich denke so, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, irgendwas als erstes zu entdecken, also es ist sowieso irgendwie immer spannend, irgendwas herauszufinden, wo man dann denkt, okay, da hat sich vorher noch nie jemand Gedanken gemacht, wenn es jetzt so eine Gruppe ist. Also, das ist halt, fällt in Kategorien nach, glaube ich. Weil dieses,
ja. Neugier. Also, genau, Neugier. Also das eine ist ja so dieses Mitmachen, da passiert irgendwas und ich will dabei sein, so, und verstehen, was da passiert. Aber das könnte ja auch noch so eine Nuance bekommen von, und ich will da mitmachen und was entdecken und berühmt werden. Ja. Mein Name soll auch an der Gruppe stehen. So, das könnte es ja auch sein.
Das hat so ein bisschen was wie eine Art Abenteuer, die irgendwelche Pferden dort als erstes wieder entdeckt haben oder so. Oder
Schatzsuche irgendwie, ne?
Schatzsuche
irgendwie,
ne?
Ja.
Mein Gedanke war, ich wäre vielleicht auch so ein bisschen unglücklich, dass manche Beweise so extrem lang sind oder dass da kein Fehler drin ist und dass ich da das Bedürfnis hätte, vielleicht irgendwas zu verkürzen oder anders drüber zu denken.
Ganz ehrlich, ich hätte beides. Ich hätte Ungläubigkeit bei diesen langen Sachen, Stichwort Odd-Order-Theorem oder so, aber ich hätte auch Ungläubigkeit bei so einem, also wenn ich da so einen Brief von Janko gekriegt hätte, so mit, also so eine Seite, hier sind zwei Matrizen und übrigens ist eine neue Gruppe, würde ich glaube ich erstmal davor sitzen und was? Du hast dich bestimmt irgendwo verrechnet. Es haben sich auch ständig Leute verrechnet. So, also Ungläubigkeit in beide Richtungen, auf jeden Fall, ja, was noch?
Ich glaube, wenn man so einen Brief bekommt, spielt da auch mit rein, dass man, also man erfährt ja nicht die Geschichte, wie jetzt diese beiden Matrizen zustande kommen, sondern das wirkt dann halt eher so wie, also, warum?
Genau, warum? Und teilweise haben die Leute telefoniert, aber das war sehr teuer. Das heißt, ich kann auch nicht jedes Mal, wenn Janko mir sowas schickt, anrufen und sagen, was hast du denn da wieder gerechnet? Ja, genau. Ja, was noch?
Ja. Vielleicht kommt dazu auch so ein bisschen so auf emotionaler Sicht auch so ein bisschen Verzweiflung rein, weil man sich so denkt, okay, ich habe jetzt mit voll krassen Menschen zu tun, kann ich das überhaupt schaffen?
Ja.
Sind denn auch immer die gleichen Namen irgendwie?
Ja, da kommen wir später noch drauf. Ich glaube, es ist okay, wenn ich das sage. Manche der Menschen, die da beteiligt werden, die jetzt bald die Bühne betreten, die leben ja noch und mit denen rede ich oder habe ich geredet. Und gewisse Namen werden mit Ehrfurcht ausgesprochen, auch von denen. Und dann denke ich immer, okay, dann ist in Ordnung, dass ich mich so ehrfürchtig fühle und dass ich deren Arbeiten kaum lesen kann. Ja, da liefen einfach sehr, sehr krasse Leute rum. Die krassesten haben wir, die krassesten aus meiner Perspektive, wenn man das ganze Projekt anguckt, haben wir noch nicht gesehen oder noch nicht ausführlich, aber die kommen bald. Ein Aspekt fehlt noch so ein bisschen, nämlich, dass wir jetzt, also wir sind jetzt in einem Raum, wir können jetzt miteinander sprechen, wir können diese Ideen austauschen. Aber zu der Zeit ist es ja so, dass die Leute häufig einzeln an so einem Standort sind oder vielleicht sind es mal zwei oder vielleicht hüpfen da noch ein paar DoktorandInnen rum oder so. Nicht alle Standorte haben Computer, mit denen sie solche Rechnungen machen könnten, wie zum Beispiel das, was jetzt nötig war für Janko, um jetzt Matrizen zu finden und so. Also wie gehen wir damit um, dass man dann zwar solche Neuigkeiten mitkriegt, aber es dauert gegebenenfalls lange, es dauert auch lange dann zu kommunizieren und Sachen vielleicht zu verifizieren oder über Fehler zu diskutieren. Was können wir also noch, wenn wir uns in die Lage versetzen, was können wir noch tun, wenn wir irgendwie aktiv werden wollen? Also wenn wir wollen, dass aus diesen Gedanken, die wir da haben, jetzt irgendwas folgt. Das Internet öffnen. Super Idee, genau.
Allgemein koordinieren irgendwie.
Ja, also, aber wie?
Das ist ja.
Könnten Leute einladen oder zu Leuten hinfahren oder nach Konferenzen.
Ist halt alles irgendwie teuer.
Genau. Ja, genau, es ist alles irgendwie teuer. Also überlegen wir mal, was steckt da für eine Logistik hinter? Ich kriege jetzt also von Suzuki oder von Janko oder so einen Brief oder ich sehe eine Veröffentlichung und dann denke ich mir, okay, ich will auch eine neue einfache Gruppe finden. Ich lade den ein. Ja, habe ich Geld? Kenne ich den? Traue ich mich, den einzuladen? Aber vielleicht kenne ich jemanden. Oder vielleicht frage ich jemanden oder gucke nach Möglichkeiten, ob ich da hinfahren und den besuchen kann. Auf diese Idee können einzelne Leute kommen und dann könnte daraus was Größeres entstehen. Was zum Beispiel? Also wie könnte so eine Entwicklung dann weitergehen, wenn wir jetzt also merken, da passiert was und wir möchten da mehr kommunizieren und es reicht nicht, wenn wir uns nur Briefe schicken oder ab und zu telefonieren. Und das Internet gibt es noch nicht. Was ist so der nächste Schritt, was man mit der Logistik in der Zeit auch irgendwie hinkriegt?
Ja, man könnte jetzt die NSA davon überzeugen, dass es total sinnvoll für Kryptografie ist und so, dass die uns unterstützen dabei, sowas zu finden und mehr Gruppentheorie zu machen.
Genau. Air Force, Naval Office, NSA, die ganzen großen Geldgeberinstitutionen da in den USA, da einflussreiche Leute kennen, die sollen bitte mal einen Brief schreiben hier. Hier passiert irgendwas und da werden jetzt sehr kluge Menschen ganz viel über manche nicht nachdenken und irgendwann machen die vielleicht was anderes und dann könnt ihr die ja vielleicht anstellen. Und die sind dann ja immer noch genug und können immer noch
schwierige Probleme lösen.
Ich werde später, ich glaube, ich muss so eine ganze Stunde nur schon mal teilmachen. Die NSA hat angefangen, massiv in so Konferenzbänden und in Tagungsbänden und in Berichten der EMS Werbung zu machen. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass das in der Zeit, als das noch richtig groß wurde, auch größer geworden ist. Also, da haben tatsächlich Leute so mitgedacht, woher könnten wir Geld bekommen und können wir vielleicht solche Förderinstitutionen davon überzeugen, uns Geld zu geben, weil wir denen umgekehrt ja auch anbieten, dass dann später haufenweise toll ausgebildete Leute rauskommen. Geld spielt eine Rolle und Logistik spielt eine Rolle. Und wenn man in sowas wie die AMS-Notices guckt, dann sieht man, was da so dranhängt in der Zeit, wenn man zum Beispiel eine Konferenz organisiert. Hier, wenn halt so Aktivitäten losgehen, also wir stellen uns vor, wir sind so Ende der 60er unterwegs, da könnte man doch mal mit ein paar Leuten Kontakt aufnehmen und sagen, hey, lass uns eine Konferenz machen und über diese neuen Gruppen reden und mal gucken, was da noch so geht. Ja, kann man machen. Aber wo? In den USA, dann ist es für die Leute aus Europa super nervig oder Australien oder Japan oder wo vielleicht sonst noch Menschen sind. Aber man kann es natürlich trotzdem probieren. Man braucht aber ganz viel Geld. Alles dauert auch wahnsinnig lange, weil ja alles nur mit Briefen und per Telefon funktioniert. Und in diesem Bericht, man sieht dann wirklich, diese Konferenzen werden ewig lange vorher angekündigt. Dann gibt es so die ersten Sprecher und dann ganz viel drumherum, welche Hotels, dies und das, wen man schreiben kann mit irgendwelchen Fragen und dann kommt immer noch so der Wetterbericht. Es ist wirklich, wenn man das heute liest, ich musste jedes Mal lachen. Dann ja, Konferenz da und da und dann immer so eine Spalte über das Wetter da, weil man ja wissen muss, was man einpackt. Herrlich. Okay, hier ist der Satz. Wir haben uns überlegt, was wir machen würden. Wir gucken jetzt einfach, was passiert ist. Und ich möchte vom Ende her gucken. Wie sieht der Satz aus, der dann mehrere Jahrzehnte später gezeigt wurde? Und wir können auch darüber sprechen, was es bedeutet, wenn ich sage, gezeigt wurde und ob wir das glauben. Jede endliche einfache Gruppe ist isomorph zu einer der folgenden Möglichkeiten. Es kann eine zyklische Gruppe von Primzahlordnung sein, es kann eine alternierende Gruppe sein vom Grad mindestens 5, haben wir schon gesehen, alles alte Hüte, kannte Höllner auch schon. Dann kommen wir zu endlichen Gruppen vom B-Typ, da haben wir gesehen, wurden jetzt gerade nochmal neue gefunden, das war noch nicht das Ende. Und dann gibt es noch 26 sporadische einfache Gruppen. 5 waren schon früh bekannt, die Janke-Gruppe J1, also die erste Janke-Gruppe, die wir gerade gesehen haben, war dann die erste der modernen sporadischen einfachen Gruppen. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass dieses Wort sporadisch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht irgendwo vielleicht schon früher gestanden hat, aber das erste, was ich gesehen habe, wo es steht, ist im Buch von Burnside. Und die Ausgabe, die ich habe, ist 1911, meine ich. Ich glaube, die erste war 1899, da bin ich mir nicht sicher, ob es stand. Aber in der 1911er Ausgabe gibt es so ganz viele Anhänge. Und da gibt es einen Anhang N, in dem, soweit ich weiß, das Wort sporadisch zum ersten Mal steht. Das Wort gab es also schon. In der Zeit, über die wir da sprechen. Genau, und da hatten wir die 5 Mathieu-Gruppen. Die sind noch vergleichsweise klein. Ich lese die Ordnung mal vor. Ich glaube, die standen teilweise auch schon mal in der Tafel. Da haben wir die niedliche kleine M11 mit 2 hoch 4 mal 3 Quadrat mal 5 mal 11 Elementen. Wir haben die niedliche M12 mit 2 hoch 6 mal 3 hoch 3 mal 5 mal 11 Elementen. Wir haben die M22, ein bisschen größer ist, 2 hoch 7 mal 3 Quadrat mal 5 mal 7 mal 11. Und dann haben wir die M23 und die M24, bei denen dann auch die Primzahl 23 reinkommt, die nächste größere. Und die haben Ordnungen 2 hoch 7 mal 3 Quadrat mal 5 mal 7 mal 11 mal 23, beziehungsweise 2 hoch 10 mal 3 hoch 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 23. So, die waren ja alle schon ziemlich lange bekannt, also schon seit den 1860ern. Und dann, nach über 100 Jahren Pause, kommt J1. Und J1 ist vergleichsweise auch wieder niedlich. J1 ist der inzwischen gebräuchliche Name für die erste Janke-Gruppe, also die erste moderne sporadische Gruppe. Und die Ordnung ist 2 hoch 3 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 19. Über die Abelschen Zwei-Sylow-Untergruppen haben wir schon gesprochen. Ansonsten sehen wir schon, die anderen Primzahlen, die kommen ja sowieso nur mit Vielfachheit 1 vor. Natürlich sind da die Sylow-Gruppen dazu zyklisch. Und noch mehr zu den Methoden sage ich später. Wir wollen ja auch ein bisschen gucken, wie sind denn die Leute eigentlich dann auf diese neuen Gruppen gekommen. Bei Janko habe ich es gerade schon ein bisschen kommentiert. Aber ich habe, glaube ich, noch viel mehr. Da sind noch viel mehr Gruppenordnungen, aber nicht jetzt. Das kommt gleich. Jetzt möchte ich erst noch ein bisschen den Satz diskutieren. Wir werden in dieser Phase eine Entwicklung sehen und wir gucken die aus verschiedenen Perspektiven an, die sich so ab Ende der 60er abgezeichnet hat und dann ging das so durch die 70er und es veränderte sich irgendwann von wow, wir sind Teil eines Wahnsinnsprojekts, aber vielleicht kann man das irgendwann irgendwie zu Ende bringen, hinzu, wir machen das und wir sind in 5 Jahren fertig, hinzu, wir glauben, wir sind fertig. Und nicht alle haben gesagt, wir glauben, wir sind fertig. Manche haben auch gesagt, wir sind fertig. Und manche haben das auch so kommuniziert, als sei da jetzt ein großes Forschungsprojekt abgeschlossen und als seien endliche Gruppen jetzt vielleicht gar nicht mehr so interessant. Das ist natürlich fatal für so ein Forschungsgebiet. Ein Datum, das ich ziemlich gut dokumentiert finde, ist Februar 1981. Goldstein verkündet, noch ein Name, der später häufiger kommt, dass die Klassifikation abgeschlossen sei. Und wie sich dann später zeigte, war das etwas voreilig. Denn es gab eine Lücke. Es gibt da so verschiedene Fälle und wenn wir später über die Strategie reden, dann werde ich die Fälle auch alle einmal ausixen. Es gibt den sogenannten dünnen Fall, es gibt den quasi dünnen Fall, dann gibt es E von G gleich 3 und E von G größer gleich 4. Mehr dazu später. Aber bei diesem quasi dünnen Fall, da war die Situation, und ich habe jetzt viele Leute dazu befragt, ich finde es nämlich extrem spannend, die Situation war halt so, es gab da bei einer Person in einer Schublade so ein fettes Manuskript, ich glaube 700 Seiten, und dann irgendwann fingen Einzelne an, also dann kriegten die das und lasen das ganz oder abschnittsweise und dann machte sich so ein es machte sich so eine Art Magengrummeln breit bei einigen Leuten in der Community, also bei denen, die genug verstanden haben von dem Teil der Klassifikation, dass das vielleicht nicht vollständig ist. Dass da vielleicht nicht nur einzelne Fehler sind oder mal so kleine Lücken, sondern dass da wirklich größere Lücken sind. Und dann entstand, also erstmal ist das so ein Gefühl von oh, und das ist jetzt keine kleine Lücke, sondern das ist eine größere Lücke und das ist irgendwie nicht gut. Wir reden über 81, das zog sich über ein paar Jahre hin. Die erste richtig gut dokumentierte, also die erste Quelle, also wo ich wirklich einen Brief gesehen habe, wo jemand schreibt, übrigens glaubt Danny, also Goldstein, der das verkündet hat, dass das wirklich eine große Lücke ist. Das war 91, 10 Jahre später. So lange hat es also gedauert, bis da genug Leute das gesehen hatten und genug verstanden hatten, um sich sicher zu sein, dass das wirklich ein Problem ist. Und dann mussten Menschen gefunden werden, die auf sich nehmen, das jetzt zu machen. Das ist einfach schwierig und technisch und das macht keinen Spaß. Und dann gab es verschiedene Teams, die angefangen haben, sich damit zu befassen, die einen so und es entwickelte sich dann woanders hin und die anderen so und am Ende haben dann 2 sich quasi den Schuh angezogen und haben gesagt, wir machen es jetzt. Und für mich klang das immer so, als seien es so einsame Entscheidungen gewesen, nach dem Motto, ja, wenn es sonst niemand macht, dann machen wir das halt. Ich habe inzwischen gelernt, dass das durchaus von der Community unterstützt wurde und dass da viele Leute mitgeholfen und auch Entwürfe gelesen und kommentiert haben. Die beiden Namen, die wir jetzt damit verbinden, sind Aschbacher und Smith. Die haben den quasi dünnen Fall gemacht. Die leben auch beide noch. Ich habe mit beiden darüber gesprochen, weil mich das wirklich sehr, sehr interessiert hat. Das sind diese beiden orange-braunen Bücher da rechts. Das ist nur der quasi dünne Fall. Das ist die Lücke. Davor sehen wir zu dem Zeitpunkt, das habe ich gemacht, das Bild, das ist in Oberwolfach. In der Bibliothek, da habe ich so viele tolle Sachen gefunden. Und unter anderem konnte man da eben einmal wunderschön diese ganzen Bücher sehen. Zu dem Zeitpunkt hatten sie nur die Bände 1 bis 9 aus der ursprünglichen Revision. Inzwischen gibt es auch Band 10. Und 2 kommen da, soweit ich weiß noch, plus die beiden braun-orangen, die da stehen. Das ist dann ein halbwegs geschlossener Beweis des Klassifikationssatzes. Das ist die sogenannte zweite Generation. Also die Revision von Goldstein, Lyons und Solomon. Goldstein lebt nicht mehr, aber Lyons und Solomon schon. Die kann man also auch
dazu befragen. Inzwischen sind auch noch mehr AutorInnen dazu gekommen. Aber das ist alles später. Und der Quasi-Dünne-Fall war auch erst 2004 abgeschlossen. Das ist das Veröffentlichungsjahr der beiden Bücher. Ich würde also sagen, frühestens da kann man wirklich vom Ende dieses Projekts sprechen. Und man könnte sogar diskutieren, wenn man jetzt Wert auf so Kleinigkeiten und Feinheiten legt, sowas wie Eindeutigkeitsbeweise für gewisse Gruppen, dann müsste man das Jahr 2006 nehmen, weil nämlich da auch noch eine Lücke geschlossen wurde, eine kleine. Das hat Adler rausgefunden für sein Promotionsprojekt. Aber gut, ich bin mal großzügig und nehme die großen Lücken und dann ist es 2004. Das Bild ist, wie gesagt, aus diesem Sommer. Und jetzt könnte man also argumentieren, so wie ich das gerade tue, der Beweis des Klassifikationssatzes hat 112 Jahre gedauert. Aber es gibt auch Leute, und auch in der mathematikhistorischen Community gibt es Leute, die sagen, naja, aber eigentlich ist doch das Wesentliche in diesen 30 Jahren passiert. 54 bis 84. 84 wird gerne so als Datum genommen, weil um 80 rum noch Arbeiten entstanden sind und dann wurde verkündet, wir sind fertig, aber es war noch nicht alles publiziert. So, und deswegen gibt es so ein bisschen Nutz. Das kann man übrigens auch ganz toll nachlesen in diesen AMS-Notices, wie die Zeiten waren, die Bearbeitungszeiten für eingereichte Arbeiten und wie da auch mal Sachen irgendwo liegen geblieben sind länger. Das ist auch interessant. Na gut, man könnte also jetzt hier, deswegen sagen manche auch, und ich finde das nicht so witzig, aber manche sagen 30-jähriger Krieg der Gruppentheorie, 30 Jahre. Meine Sichtweise ist eine andere. Ich denke, dass es deutlich früher angefangen hat, dass auch die Entwicklung dahin deutlich früher angefangen hat und meiner Auffassung nach sollte man wirklich diesen quasi dünnen Fall ernst nehmen und dann eben nicht das Verkündungsdatum von Goldenstein nehmen oder die Publikation irgendwelcher späteren Arbeiten, sondern man sollte wenigstens bis 2004 gehen, bis zur Veröffentlichung der Bücher von Aschbacher und Smith. Okay, was haben wir jetzt gesehen, was da an neuen Entwicklungen passiert ist? Warum man also sagen könnte, dass da jetzt so Mitte der 60er wirklich Schwung in die Sache kommt. Wir haben gesehen, dass die Regruppen entdeckt wurden. Ich glaube, die Publikation war 61. Dann haben wir Suzukis neue Serie gesehen. Und das ist auch die einzige Serie, wo die Gruppen nicht durch dreiteilbare Ordnung haben. Und wir haben die erste moderne sporadische Gruppe gesehen, J1. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen Kontext zeigen. Und dann gleich... Ach, Timing, wann sage ich was? Okay, erstmal zeige ich noch so ein bisschen. Also hier haben wir die Publikation, so wie die dann wirklich aussah, von Suzuki zu den neuen Gruppen, die er gefunden hat. Das war ja so eine Serie und das ist eine sehr interessante Serie von Gruppen, weil wir da interessante Permutationswirkungen haben und deswegen tauchen die in Kontexten auf, wo Leute sich mit Permutationswirkungen befassen, so wie ich manchmal. Unter anderem deshalb mag ich die Suzuki-Gruppen. Und wir werden noch häufig Arbeiten sehen, wo im Titel sowas steht wie A New Group of Order oder A New Simple Group oder A New Type of Simple Group. Das ist jetzt so ein Leitmotiv in Phase 3. Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen was zu den Methoden zu sagen. Wir sind ja jetzt die ganze Zeit, also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wollen endlich einfache Gruppen klassifizieren und es liegt irgendwie in der Luft, dass da mehr ist als wir vielleicht vorher dachten, dass da ist, dann ist eine sehr natürliche Herangehensweise, nachdem was wir gesehen haben, sich mit der Primzahl 2 zu befassen. Denn wir wissen inzwischen, Anfang der 60er wurde das veröffentlicht von Veit und Thompson, Gruppen um gerade Ordnung sind auflösbar. Das heißt also, wenn wir neue, interessante, einfache Gruppen suchen, dann wissen wir, dass in der Gruppenordnung die Primzahl 2 vorkommt. Das heißt, wir haben Elemente der Ordnung 2 und wir haben 2 Sydow-Untergruppen. Wir kennen auch schon so ein paar unterschiedliche Typen von 2 Gruppen. Und wir haben durch die Gruppen, die wir schon kennen, schon ein paar unterschiedliche Arten von Zentralisatoren von Involutionen gesehen. Und dann könnte man doch mal anfangen und gucken nach dem Motto, diese Gruppen kenne ich mit, sagen wir mal, arischen 2 Sydow-Untergruppen. Sind es alle? Reicht das Abelschsein der 2 Sydow-Untergruppen, um diese Gruppen, die ich da kenne, zu charakterisieren? Wenigstens die einfachen. Also vielleicht nicht alle, so ist noch ein bisschen Deko drumherum, aber vielleicht die einfachen. Und wenn ich die noch nicht alle kenne, dann finde ich ja so vielleicht was Neues. So, das heißt, so könnte man jetzt rangehen. Man könnte immer sagen, das kenne ich schon. Kann ich das charakterisieren mit den Eigenschaften, die ich habe? Und wenn ich das nicht kann, finde ich dann vielleicht was Neues. Oder merke ich irgendwo, die Info, die ich habe, ist einfach zu schwach. Und hier kommt dann immer der Name Walter, oder Walter, sollte ich wahrscheinlich sagen, John Walter, zu Gruppen mit arabischen zwei Süduntergruppen. Da gibt es mehrere Arbeiten zu. Das ist jetzt das Original, was ich zitiere. Zu vielen dieser Arbeiten gab es dann später Überarbeitungen von anderen, häufig von Bender, wo dann gewisse neue Methoden eingeführt wurden und wo Beweise in der Konzeption verändert wurden. Aber hier ist das Original. Da haben wir eine endliche Gruppe mit arabischen zwei Süduntergruppen. Dann kommt so ein bisschen blabla technisches Gedöns, aber wenn wir jetzt schauen, was da im Wesentlichen an einfachen Gruppen rumlaufen kann, dann sehen wir Leute, die wir schon kennen, PSL2, 2 mit N, N mindestens 2, die haben wir schon im Zusammenhang mit Brause-Sukiwore gesehen. Dann könnte es aber auch noch sein, dass wir PSL2Q angucken, wobei Q ungerade ist und Kongruenze 3 oder 5, Modulo 8. Das ist der Spezialfall, dass die zwei Süduntergruppen dort die Eder-Gruppen sind, aber halt nur Ordnung 4 haben, dann sind sie gleichzeitig arabisch. So passiert das und das. In dieses Rabbit Hole bin ich auch gelaufen, als ich mich mit Brause-Sukiwore beschäftigt habe. Ja.
Bei der anderen Veröffentlichung oder bei der vorigen Folie stand New Type, bla bla bla, und dann communicated by Richard
Brauer. Sonde, achso, Brauer, ja, genau. Ja.
Und ich frage mich immer, was dieses communicated by bedeutet.
Oh, ja, das wurde häufig verwendet, um zu sagen, welcher Herausgeber des Journals die Einreichung bekommen hat.
Ah, okay. Ja.
Genau, das ist ziemlich verbreitet, dass das da so steht. Deswegen ist es auch immer interessant, dann zu gucken, wer war eigentlich zu welcher Zeit da in den Editorial Boards, wenn man das noch rausfinden kann. Gut, und dann sehen wir unter drittens, a simple group, bla bla, sodass für jede Involution der Zentralisator so einen gewissen Typ hat. Und das ist jetzt interessant, denn jetzt sehen wir, dass der Typ angegeben ist, aber wir haben halt nicht nur eine Gruppe, sondern wir haben hier eine Serie von Gruppen, die da jetzt reinfließen in die Struktur eines Zentralisators. Das heißt, Walter sagt hier, das könnte jetzt eine einfache Gruppe sein, der aber zum Beispiel für eine Evolution die Struktur hat, Erzeugnis der Evolution, Kreuz, PSL2Q und Q erfüllt das, was wir vorher auch schon hatten, nämlich das Q 3 oder 5 ist Modulo 8. Na gut, und dann sagt er, die ersten zwei Typen kennen wir, stimme ich zu, die ersten zwei Typen kennen wir, aber man hat eben auch hier in diesem dritten Fall was Interessantes. Und zum Beispiel sagt er hier unten, Jakob hat so eine neue Gruppe gefunden. Er sagt hier Particular Group und nicht eine neue Gruppe, aber er sagt hier, eine gewisse Gruppe wurde da so gefunden. Die Ordnung irritiert mich gerade, das muss ich später nochmal vergleichen, welche Gruppe er meint. Und dann kommt noch ein bisschen mehr. Das ist vielleicht nur ein Tippfehler. Und hier sind die Referenzen aus Walters Arbeit. Das fand ich auch interessant, dann immer zu gucken, auf was kannten die Leute schon und worauf haben die sich bezogen. Und hier sehen wir, dass er, genau wie wir das gerade schon dachten, Jankos Arbeit zitiert, also diese neue sporadische Gruppe, dass er da schon Kenntnis von hatte. Dann eine Charakterisierung der Re-Gruppen von Thompson. Ja, Thompson betritt jetzt mehrfach die Bühne, nicht nur mit dem Ad-Ord-Theorem. Dann wie selber natürlich mit seinen Gruppen, dann ein bisschen anderes Zeug. Und dann möchte ich noch hinweisen auf hier diese Referenz, das ist John Walter selbst, weil er sich nämlich da einen Spezialfall der arabischen zwei Süduntergruppen angeguckt hat, diejenigen der Ordnung 8. Also man kann sich, das ist oft so bei diesen zwei Gruppen, man kann sich das prinzipiell so vorstellen, man fängt mit den Kleinen an, Ordnung 2 geht nicht bei einer einfachen Gruppe, die nicht arabisch ist, aber Ordnung 4 geht. Halt nicht zyklisch, sondern nur elementarisch. Aber oft ist das ein Sonderfall, den man sich irgendwie angucken muss, bevor man dann eine generische Struktur von zwei Gruppen hat, die irgendwie größer werden, Ordnung 8, 16 und so weiter. Und viele Methoden greifen erst ab einer gewissen Größe. Und deswegen findet man immer wieder Arbeiten, wo man gewisse Typen von zwei Süduntergruppen hat, aber erstmal speziell, also zum Beispiel sowas wie Ordnung 4, Ordnung 8. Und dann irgendwann kommt der generische Artikel, der sich anguckt, was macht die Serie jetzt. Unter anderem deshalb zeige ich das. Na, und wenn man jetzt die Aktivität sieht und wie viel da publiziert wird in kurzer Zeit, dann kann man, glaube ich, auch verstehen im Nachhinein, warum dann recht viele junge Leute in dieses Gebiet gegangen sind. Und ich habe auch viele gefragt. Ich habe die wirklich gefragt, was war das damals für ein Gefühl, warum seid ihr dann in die Gruppentheorie gegangen, warum an diesen Standort, warum zu diesen Leuten? Und ich habe immer wieder gehört, dass das erstens irgendwie eine freundliche Umgebung war für jüdische Menschen. Wir reden ja über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und da gab es immer noch Reisen und Leute, die überlegt haben, kehren wir irgendwohin zurück oder bleiben wir da, wo wir sind. Und das Umfeld schien irgendwie freundlich zu sein. Und für junge Leute war das einfach aufregend. Die hatten genau dieses Gefühl, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich will irgendwie dabei sein, vielleicht finde ich was Neues, was Interessantes. Vielleicht ist mein Name dann da später irgendwo präsent. Dann kamen ja auch Computer auf und es wurde immer gebräuchlicher, dann auch mit computergestützten Argumenten zu arbeiten. Und auch das war eine Entwicklung, bei der dann sofort die NSA und andere so draufgesprungen sind und natürlich gesagt haben, ja, wir fördern alles, wo man hoffen kann, dass Leute dann auch Kenntnisse über diese Computer erreichen, also wie die funktionieren und wie man Programme schreibt und so, weil wir natürlich sehen, dass das eine Entwicklung für die Zukunft ist und weil wir selber natürlich schon tolle große Computer haben und Leute brauchen, die die bedienen können. Wir bleiben hier noch kurz bei Jan Po. Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, dass da zwei Gruppen gefunden wurden, mehr oder weniger gleichzeitig. Und interessant ist da, und auch das Thema kommen wir später noch häufiger, wie heißen Sachen und warum? Also ich denke, und nach allem, was ich bisher gefunden habe, glaube ich, da haben wir wirklich gute Evidenz, wir glauben, dass die Nummerierung für die Janko-Gruppen J2 und J3 in Wirklichkeit andersrum sein müsste. Und wir denken auch, dass die Gruppe J2 eigentlich HJ heißen sollte für Hall Janko. Denn es gibt viele Hinweise darauf, dass Hall unabhängig von Janko auch an so einer Idee gearbeitet hat und diese Gruppe unabhängig oder fast unabhängig gefunden hat. Und hier sehen wir, Janko hatte diese Idee mit einem Evolutionszentralisator der Ordnung 2 hoch 5 mal 60, also mit dieser gewissen Struktur, 2 Gruppe und Alt 5, die darauf wirkt. Und dann gab es halt 2 Möglichkeiten, je nachdem, ob es 1 oder 2 Klassen von Evolution gibt. Und dann kamen 2 unterschiedliche Gruppen raus. Das haben wir vorhin schon gesehen, hier ist es nochmal zusammen, damit wir uns nochmal orientieren können. Und das finde ich natürlich sehr cool, deswegen liebe ich dieses Projekt so. 2 Tage. An 2 aufeinanderfolgenden Tagen kamen diese Ankündigungen. Das heißt, Janko hat die mehr oder weniger gleichzeitig gefunden. Und wenn man sich die Sprache anguckt, dieses Previously Announced, was wir da unten rechts sehen, das Previously Announced bezieht sich auf die Gruppe mit der größeren Ordnung. Das ist die, die heute J3 genannt wird. Und für mich ist das ein Beleg, dass diese Gruppe vorher gefunden wurde. Also erst die und dann die, die heute J2 nennen und die eigentlich Hall-Janko-Gruppe heißen sollte. Die Ordnung stehen da, glaube ich, genau. Das heißt, die muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen oder anschreiben. Und hier ist einfach nur, damit wir dann diese unterschiedlichen Looks sehen. Einmal diese informelle Ankündigung, die Leute irgendwie per Post gekriegt haben und dann das, was später in irgendwelchen Papers publiziert wurde. Hier sehen wir, Janko geht zurück bis zu Mathieu, um zu begründen, wie er auf die Idee gekommen ist, sich gewisse Strukturen, also gewisse Untergruppenstrukturen anzugucken. Das heißt, also es klingt fast so, als würde er sagen, Mathieu hätte diese Gruppen auch finden können. Das finde ich ein bisschen erstaunlich, aber er sieht sich da wirklich so in einer Linie und hat anscheinend gar nicht die Idee, dass die Auffassung, dass seine Idee so wahnsinnig originell war. Aber wir sehen, wir werden inspiriert, dass dann viele so etwas Ähnliches zu machen, also sich wahlweise einen Zentralisator zu schnappen und zu gucken, was finde ich da noch so. Ich weiß ja, ich habe nur endlich viele Möglichkeiten mit Brauer-Fauler. Oder ich schnappe mir eine gewisse 2-Sylob-Untergruppenstruktur und gucke da, was ich so finde. So geht es also jetzt weiter. Und dann hier unten, er schreibt Paul sogar zu, dass er zuerst die Existenz vermutet hat, der Gruppe, die wir heute, die viele heute J2 nennen, also die kleinere. Und dann könnte man so argumentieren, weil Tietz eine Konstruktion gemacht hat, dass man die Gruppe auch nach ihm benennen könnte. Und es gibt noch mehr Namen, die da rumlaufen. Es gibt gleich eine eigene Folie nur zum Thema, wie nennen wir diese Gruppen. Denn hier ist es noch einigermaßen übersichtlich. Aber manchmal war es auch so, dass jemand auf einer Konferenz irgendwie eine Idee hatte. Und dann könnte man sagen, die Person hatte vielleicht die erste Idee für diese neue Gruppe. Aber dann saßen da 2 und haben zugehört und haben vielleicht am nächsten Morgen mit der Person gesprochen, haben gesagt, hier, wir haben eine Idee, wie man die Ordnung vielleicht ausrechnen könnte. Und dann kommt die 4. Person und die 5. und dann macht irgendjemand eine Konstruktion mit dem Computer und plötzlich sind da 6, 7 Leute involviert. Wie nennt man die Gruppe? Das ist dann natürlich ein Thema, wenn man so anfängt. Hier ist was zur Konstruktion von HJ. Ich nenne die jetzt auch HJ wie Hall Janko und nicht 2. Und das ist die Publikation von Hall und Wales, in der erklärt wird, wie man die Gruppe konstruieren kann.
Und schön finde ich ja auch, wie nochmal erklärt wird, was quasi die Idee ist von Jakob, wie er auf diese Gruppe gekommen ist.
Ist diese Konstruktion auch nur so ein, hier sind zwei Matrizen, oder ist das ein bisschen...
Das ist expliziter, soweit ich weiß, aber ich mache mir nicht die ganze Arbeit an dem Punkt. Und leider habe ich da von vielen der Beteiligten kein Material. Also das sind keine Leute, bei denen ich dann irgendwie an Nachlässe rankomme oder sonst irgendwie Notizen habe, sodass ich nachvollziehen könnte, wie sie die Konstruktion gemacht haben. Das ist bei späteren Gruppen teilweise anders. Ich habe bei Conway Notizen, die kann ich am Ende mal zeigen, bei denen ich vermute, dass sie mit der Konstruktion des Monsters zu tun haben, handschriftliche Notizen. Genau, Charaktertafel habe ich schon besprochen vorhin, glaube ich, dass die auch schon früh bekannt war bei dieser Gruppe. Darauf möchte ich noch hinweisen. Und das ist bei den sporadischen Gruppen halt jetzt immer so das Thema. Also zu vermuten, dass da eine Gruppe ist, da gibt es später auch manchmal interessante Bezeichnungen für, so eine Geistergruppe oder eine Pseudogruppe oder so. Also die Vermutung, da könnte was sein. Und dann wirklich Belege dafür zu finden. Und wenn genug Konsistenz da ist, dann glauben die Leute, dass es die Gruppe gibt. Aber da muss man halt noch wirklich beweisen, dass es sie gibt. Das heißt, man braucht eine Konstruktion und am besten auch noch Eindeutigkeit. Das heißt, es gibt nicht zwei, nicht isomorphe Gruppen mit dieser Ordnung, mit diesen Eigenschaften. Hier ist was für J3. Da habe ich es mir genauer angeguckt, deswegen steht da was. Das ist von Hickman und Mackay. Hickman kommt später nochmal. Das ist auch wichtig. Da wird die dritte Gruppe, also die eigentlich die zweite sein müsste, J3 explizit konstruiert und da wird das Computergestützte tatsächlich explizit angegeben. Also hier steht einmal noch eine Eigenschaft der Gruppe und hier unten steht, dass das bei im Atlas Computerlabor gemacht wurde. Da wird noch ein bisschen mehr technisches Zeug beschrieben, aber da wird dann zum Beispiel auch nochmal Instruktionen gelangt, die wir gegeben haben und sowas. Das ist auch was, worauf wir vermehrt geachtet haben dann, wenn die Leute nämlich in ihren Artikeln geschrieben haben, wo sie waren, bei welchem Programm, von wem sie Geld hatten oder so. Das ist ein Thema.
Es ist... Nee, wir haben noch Zeit. Gut. Ich habe Angst, dass ich irgendwie die Zeit aus dem Blick verliere, weil ich so viel Spaß habe. Hier kommt die Folie zum Thema Bezeichnung. Und wenn wir die angeguckt haben, dann gehe ich ein bisschen in Notizen zu den Techniken. Also quasi noch ein bisschen mathematischer Hintergrund zu diesen ersten neuen gefundenen Gruppen. Aber weil ich das gerade erwähnt habe, möchte ich hier einmal schauen, wie denkt die Community eigentlich selber über das Thema mit den Namen. Und das ist jetzt FIGHT, wieder bei so einem International Congress 70. Das heißt, da waren schon einige neue sporadische Gruppen da. Und er bezieht sich auf Teams, wenn ich das hier richtig sehe. Muss ich gleich nochmal gucken, aber ich habe den Ausschnitt vor Augen und meine, dass Feil sich das nicht alles ausgedacht hat, sondern dass er sich teilweise auf Tiz bezieht und dann findet, ach genau, da oben, da steht da. Also zu der Frage, wie man systematisch diese Gruppen benennen kann. Da haben wir für die erste Janko-Gruppe die Vorschläge J.A. und Janko. Wie wir wissen, heißt die Gruppe jetzt anders. Wir haben für die zweite H.J., also für Hall, Janko, das finde ich schon mal gut, oder auch nur Hall. Oder auch nur Janko. Und es gibt für beides Argumente. Genauso könnte man Wales noch mit anführen. Man könnte also auch so eine Kombination machen, HJW. Warum eigentlich nicht? Bei der dritten Janko-Gruppe hat sich sogar eine Weile, meine ich, gehalten, diese Bezeichnung HJM für Janko, ja, weil von ihm dieser erste Aufschlag kam, aber dann für die Konstruktion Hickman und Mackay. Und bei der Held-Gruppe, Held kommt später noch, Held lebt auch noch, bei der Held-Gruppe, da gab es eine Weile den Vorschlag HHL für Held für die Entdeckung und dann Hickman-Mackay für die Konstruktion. Manche der technischen Terme, die hier stehen, gucken wir uns später an, also zum Beispiel Rang 3 Kommunikationsgruppe und sowas. Und hier kommen weitere Gruppen, die wir später auch sehen, wo eben auch debattiert wurde, wie nennt man den und warum. Hickman-Sims hat sich so durchgesetzt, heute meistens HS. McLaughlin hat sich auch genauso gehalten. Und bei Suzuki gibt es zwar verschiedene Schreibweisen, wie man das macht, aber dass die nur nach ihm benannt wird, das ist normalerweise auch Konsens.
Die Konvergruppen gucken wir uns später an, da ist eigentlich auch Konsens, die so zu nennen. Super interessant ist es bei vielen der Gruppen, die Fischer gefunden hat oder bei denen er vermutet hat, dass es sie gibt, weil man da auch ganz extrem in verschiedene Richtungen argumentieren könnte, wie die heißen, also ob nach ihm oder ob nach den Menschen, die sie dann wirklich gefunden und die Existenz bewiesen haben. Und gerade bei Monsvar werden wir auch nochmal sehen, was da so los war. Je nachdem, wann ich mit Bob Rice spreche, ich hoffe, dass ich mit ihm sprechen kann, bevor diese Vorlesung zu Ende ist, weil ich nämlich dann noch berichten könnte, was ich da entsprechend herausgefunden habe zu diesem Thema Monsvar und Namen und so. Okay, das zum Thema Namen. Da werde ich immer mal wieder darauf hinweisen. Lions ist auch so ein super interessanter Fall. Die Lions-Gruppe, also keine Debatte von wem nach wem heißt sie, da ist klar, dass es Richard Lions ist, aber die Lions-Gruppe ist, glaube ich, die einzige, bei der ich über eine Weile so Evidenz finden konnte, dass die Existenz halt nur vermutet wurde und dass es auch verbalisiert wurde, dass die Gruppe nur vermutet wird. Dann wird manchmal über die Pseudogruppe oder so gesprochen. Da zeige ich später auch noch Ausschnitte, mit denen ich das belegen kann. So, ein bisschen technischer Hintergrund. Zu diesem ganzen Zeug. Wir haben ja schon gesehen, dass Aura Fowler und dann die Arbeiten, die danach so kamen, wo Frau Fowler zitiert wird, von Suzuki und anderen, dass das irgendwie die Primzahl 2 in den Mittelpunkt gerückt hat. Das kann man dann auf zwei Arten machen. Nämlich einerseits kann man sich Zentralisatoren von Evolutionen angucken. Andererseits kann man deren Struktur, einfach weil man da ein bisschen was weiß. Man weiß schon, zyklische Zwei-Sylow-Untergruppen sind raus, wenn ich eine neue, einfache Gruppe finden möchte, die interessant ist. Dann kommt, da war schon irgendwo der Brause-Suki-Satz, dass Quaternionen Zwei-Sylow-Gruppen auch nicht gehen, aber sowas wie die Eder-Gruppen, Semi-Eder-Gruppen oder irgendwelche Kranzprodukte oder Abelsche oder so, haben wir schon gesehen. Da kann man ja zumindest mal gucken, da hat man vielleicht eine Chance, irgendwas zu verstehen. Und da kennt man auch schon Beispiele. Und zu dieser ersten Linie haben wir bei Suzuki Beispiele gesehen, Stichwort CIA, Centralizers of Involutions are Abelian, oder CIT, Centralizers of Involutions are Two Groups. Und dann gab es später noch eine Arbeit, die ich, glaube ich, schon erwähnt habe, wo Zentralisatoren von Involutionen nur genau eine Zwei-Sylow-Untergruppe hatten. Das führte nochmal einen Schritt weiter. Und über diesen Ansatz hat ja auch dann Janko seine erste Gruppe gefunden, nämlich mit einem Zentralisator der Struktur, zyklische Gruppe der Ordnung 2, Kreuz. Alt 5. Gleichzeitig war das aber auch ein Beispiel für eine Gruppe mit einer abelschen 2-Sylow-Untergruppe. Das heißt, auch da hätte man sie finden können, vielleicht, diese Gruppe. Und Börnsen habe ich schon erwähnt, zyklische gehen nicht, Brause-Suki habe ich schon erwähnt. Das war früher, als ich dachte, das war schon 1959. Ich dachte mal, das sei erst in den 60ern gewesen. Dann Gornstein Walter zu Deida 2-Sylow-Untergruppen. Auch berühmt, gab es auch später Überarbeitung von Bender und anderen, ich sage mal weiter, Walter. Auch Walter haben wir schon gesehen zu abelschen Zwei-Sylow-Untergruppen. Das heißt, da ist überall Aktivität, da sind überall Leute, die da was machen. Und ich habe hier eine Notiz stehen, die ich nicht mehr verstehe. Weil nämlich die Alt-8 irgendwie interessant zu sein scheint, im Zusammenhang mit, wie kann Alt-8 im Zentralisator einer Evolution vorkommen. Da habe ich hier den Namen Wong stehen und eine Arbeit aus dem Jahr 1963. Wenn das da gleich nicht sowieso auf einer Folie erscheint, dann suche ich das für nächste Woche raus, was ich mir dabei gedacht habe. Die Frage wäre, ob Wong auch an so einer Frage gearbeitet hat wie Janko zu einer ähnlichen Zeit. Na gut. Was das alles.
Ich bei Chicago, wenn ich mich recht entsinne.
Würde passen in die Zeit. Ja, muss ich nochmal nachrecherchieren, warum das da steht. Dass das Ganze fruchtbar ist, haben wir auch schon besprochen. Das Odd-Order-Theorem, die berühmte Conjecture, ist inzwischen ein Satz. Das Veröffentlichungsjahr dazu ist 1963. Wir haben auch gesehen, und das finde ich
immer so interessant, wenn man bei diesen Arbeiten sehen kann, dass die scheinbar das eine tun, aber dann woanders auch noch eine Rolle spielen. Wir haben ja bei Suzukis Ansatz gesehen, dass der auch eine Rolle gespielt hat im Hinblick darauf, einen Spezialfall des Odd-Order-Satzes zu beweisen und damit irgendwie Hinweise zu liefern, was für eine Strategie könnte da erfolgsversprechend sein. Und Thompson hat da schon deutlich vorher drüber nachgedacht. Da habe ich in Oberwolfach Reports Sachen gefunden, dass er Jahre vorher schon dort vorgetragen hat über solche Spezialfälle. Das heißt, er war da schon seit Jahren an so einer Strategie dran. Was noch? Wir haben die unendlichen Serien. Wir haben ja vorhin im Klassifikationssatz gesehen, zyklisch und Primzahlordnung, alternierende Gruppe, Lie-Typ-Gruppe oder sporadisch. Und die zu den Lie-Typ-Gruppen war zu der Zeit schon sehr viel bekannt. Das heißt, dass die Frage, die im Wesentlichen jetzt im Raum steht mit diesen Ansätzen, die ist, ob man so noch neue sporadische Gruppen findet. Ich hab das Gefühl beim Lesen der Sachen aus der Zeit, dass eher das die Stoßrichtung war und die Entwicklung neuer allgemeiner Theorie. Aber nicht so sehr, finden wir jetzt noch neue Serien. So, das ist mein Gefühl, wenn ich das lese. Kann ich natürlich nicht belegen, weil ich da leider die Leute nicht mehr fragen kann. Bei J1 hätte man das Gefühl haben können, dass es der Beginn einer Serie ist. Und zwar in zwei Richtungen. Also wenn man sich das bei J1 anguckt, da oben steht sie noch, da haben wir einen Evolutionszentralisator der Form zyklisch der Ordnung 2, Kreuz, Halt 5. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das quasi fortsetzen könnte, wenn ich wollte, als Serie. Nämlich einmal C2, Kreuz, Halt N und N ist halt größer als 5. Und dann kann ich mich für jede solche alternierende Gruppe immer fragen, kommt sowas als Evolutionszentralisator in einer endlich einfachen Gruppe vor? Dann kann ich suchen, Theorie entwickeln. Oder ich kann aber auch was anderes machen. Denn Alt 5 hat ja noch eine, die hat noch eine andere Identität, nämlich als PSL 2.5. Ich kann mich also auch fragen, finde ich noch weitere interessante Gruppen, indem ich mir Evolutionszentralisatoren der Form C2 Kreuz irgendeine Rolle PSL angucke. Größer gleich 5 bzw. größer gleich 4, das sind ja isomorphe Gruppen, da könnte ich auch schauen. Insofern hätte das auch durchaus, hätte man auch denken können, vielleicht kommt jetzt so eine Janko-Serie raus. Da haben sich auch Leute mit beschäftigt. Was hatten wir denn da schon alles? Das habe ich ja schon gesagt. Hier habe ich die Namen Ward, Janko und Thompson. Ward war ein Schüler von Brauer, also auch nicht so überraschend, dass er damit rumläuft. Bei diesem zweiten Fall, PSL 2Q. Und Thompson hat sehr früh vermutet, dass wenn Q größer ist als 5, dass man dann auf diese Weise keine neuen Gruppen findet. Und wenn gewisse Leute sagen, sie finden da nichts, dann hören viele andere auch auf zu suchen. Garden und Ward sind auch die Namen, die ich gefunden habe für die Hilfe bei den Computerberechnungen für die Erzeuger von J1. Und interessant fand ich noch, und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder ob jemand das erzählt hat, aber es schien so gewesen zu sein, dass Janko da halt gerechnet hat und versucht hat, diese Gruppe zu verstehen, die er da gerade in der Hand zu haben scheint. Und erstmal waren die Leute anscheinend nur irritierend, dass die Gruppenordnung, die rauskam, nicht in eins der vorhandenen Schemata passte. Sie haben ja gesehen, das war eine Untergruppe von GL711. Die Ordnung kennt man, die kann man ausrechnen. Und man kann auch bei den Untergruppen so ein bisschen gucken, was für Ordnungen kennen wir oder was für typische Untergruppen würden wir da erwarten zu finden. Und wenn dann die Gruppenordnung, die man hat, überhaupt nicht da reinpasst, dann wird man vielleicht erstmal misstrauisch und wenn das computergestützt war, denkt man vielleicht auch erstmal eine Weile, wir haben uns verrechnet. Und es gab Beispiele, wo Leute dachten, sie hätten eine neue Gruppe gefunden und hatten sich einfach nur verrechnet. Und es war eine Gruppe aus einer bekannten Serie. Aber dann haben sie halt auch genug nachgeguckt.
Auch bekannte Leute, die sich verrechnet haben?
Bestimmt. Und immer dann, wenn ich das sagen darf, dann dann sage ich das auch. Aber manchmal waren das dann auch so Teile in Gesprächen, wo die Leute gesagt haben, das würde ich zitieren. Das passiert selten. Die meisten reden sehr offen. Gut, Hojanko wurde quasi zweimal gefunden, das habe ich ja schon gesagt. Aber Hall hat sie anders gefunden als Janko. Janko war bei diesem Ansatz mit den Zentralisatoren von Evolutionen. Hall hat die Gruppe anders gefunden. Und zwar war der eher so im Hölderschen Sinne unterwegs. Ich suche mal weiter systematisch Gruppenordnungen durch und gucke, ob ich da was finde, was vielleicht einfach und noch nicht bekannt sein könnte. Der hat systematisch gesucht und computergestützt, soweit ich weiß, bis zur Ordnung 10 hoch 6. Und ist dabei dann auf diese Gruppe mit ungefähr 600.000 Elementen gestoßen und dachte sich, diese Ordnung, die kenne ich nicht. Das könnte also was Neues sein. Das habe ich alles schon erzählt. Das habe ich auch alles schon erzählt. Die Konstruktion der Hojanko-Gruppe, also die man irgendwie zu Fuß nachvollziehen kann, war am Ende eine als Permutationsgruppe. Und da habe ich einen Beleg gefunden auf einer Konferenz in Oxford 1967. Da hat Paul darüber vorgetragen. Und zwar hat er computergestützt die Gruppe konstruiert als Permutationsgruppe auf einer Menge mit 100 Elementen. Und das ist Ende der 60er. Ich finde das ganz schön krass. Eine Permutationsgruppe auf 100 Elementen. So, wie ging es dann weiter? Janko hat dann vorgetragen, Ende 67 in Rom, über zwei dieser neuen Gruppen. Da war noch nicht klar, ob es die dritte, die jetzt J3 heißt, schon gibt. Und am Ende waren dann an der Existenz von, also an diesen ganzen Beweisen dazu, mehrere Leute beteiligt, die wir hier teilweise auch sehen. Deswegen habe ich die Liste hier auch so gelassen die ganze Zeit. Nämlich Janko selber, Hall, Tietz und Wales. Und darüber, wie schwierig das mit den Namen ist, das haben wir schon, da habe ich schon drüber geredet. Auch bei der Existenz von J3 wurde computergestützt argumentiert. Das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Das war auf einer Konferenz in Harvard. Da bei der Konferenz passiert viel. Es gibt immer wieder so Konferenzen, wo richtig viel passiert. Das heißt, da sehen wir dann haufenweise Titel von Vorträgen, wo irgendwas mit neuen einfachen Gruppen drinsteht. Interessant finde ich aber auch hier wieder die Größenverhältnisse. J3 wird computergestützt konstruiert als Permutationsgruppe auf 6156 Buchstaben. Okay, was wir auch sehen oder gehört haben, dadurch, dass ich mehrere Konferenzen erwähnt habe, ja, da geht jetzt irgendwie was los und die Community trifft häufiger zusammen und dann auch immer häufiger auf Konferenzen, die wirklich thematisch fokussiert sind. Das heißt, es ist nicht einfach irgendein Kongress, wo alle rumlaufen, sondern dann gibt es häufiger mal Spezialprogramme oder Konferenzen oder Seminare, die sich speziell um endliche Gruppen oder endliche einfache Gruppen kümmern. Und die Frage ist dann auch, deswegen kommt gleich eine neue Methode, wie geht es denn eigentlich weiter? Also ja, man hat jetzt diesen Ansatz und man hat da ein paar Sätze, man merkt aber auch, das werden jetzt riesige Gruppen, es ist schwierig, die zu konstruieren. Haben wir vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie wir neue einfache Gruppen finden könnten? Und eine Möglichkeit ist der Ansatz über Rang 3 Permutationsgruppen. Also müssen wir einmal kurz gucken, was das eigentlich ist. Wer noch viel mehr darüber wissen möchte, über diese Methoden und wie die Leute kommuniziert haben und so und wie dann, also quasi noch mehr Details zu diesen Gruppen und der Entdeckung, möge Atle Höhne bitten, eine Vorabversion seiner Diss lesen zu dürfen. Der ist da gerade der ausgewiesene Experte, der weiß auch teilweise noch viel mehr als ich. So, was ist so eine Rang 3 Permutationsgruppe? Permutationsgruppen kennen wir, das sind einfach Gruppen, die treu auf irgendeiner Menge wirken, also Untergruppen von symmetrischen Gruppen. Und jetzt möchte ich definieren, was der Rang von so einer Permutationsgruppe ist. Ich glaube, dass nie an der Tafel stand, dass wir jetzt in Phase 3 sind, aber ich schreibe es jetzt auch nicht mehr an. Wir fangen an in einer transitiven Permutationsgruppe auf einer Menge Omega. Das ist wichtig, dass wir jetzt immer über transitive Gruppen sprechen. Transitive alles ist endlich, auch wenn ich es nicht dazu schreibe, sei Alpha ein Punkt aus der Menge Omega. Dann möchte ich definieren, was der Rang von G ist, und den nenne ich jetzt auch einfach nur Rang. Wir brauchen es nicht besonders oft, werden nicht sehr viel damit umgehen. Ich brauche keine lineare Bezeichnung. Der Rang von G ist definiert als Anzahl der Bahnen, die ein Punktstabilisator auf der Menge Omega hat. In anderen Worten ist das die Mächtigkeit der Menge Beta hoch G Alpha, wobei Beta aus Omega kommt. Gucken wir mal, warum das genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Naja, ich laufe durch alle Punkte aus Omega und gucke immer die Bahn an unter dem Punktstabilisator G Alpha und dann zähle ich, wie viele solche Bahnen es gibt. Das ist der Rang. Und was ist hier los? Wir haben doch auf jeden Fall eine einelementige Bahn, nämlich wenn wir Alpha schnappen als Repräsentanten. Bei der Wirkung von G Alpha auf Alpha können wir nirgends sonst hin. Das heißt, da haben wir eine Bahn mit nur einem Element. Die ist da auf jeden Fall mit dabei. Und wenn dann die Menge größer ist, also nicht nur Alpha enthält, dann gibt es noch mindestens eine weitere Bahn. Deswegen ist in allen interessanten Fällen dieser Rang mindestens 2. Und sehr interessant ist der Fall, wo es genau 2 ist. Wer sieht, was da passiert? Also wenn ich eine Gruppe habe und die Gruppe ist transitiv und die Punktstabilisatoren haben immer genau 2 Bahnen. Also halt einmal diese einelementige und dann noch eine. Was bedeutet das? Wenn es nur diese beiden gibt. Da wird noch überlegt. Da gibt es schon einen Verdacht. Na?
Ja, die üblichen Verdächtigen, wie ich es gesagt habe, also es müssten ja eigentlich Frobenius-Gruppen werden, weil ich habe ja dann eine große Bahn, eine halt nur aus einem Element. Oder sehe ich da gerade irgendwas? Weil auf der großen Bahn. Ja, wobei muss nicht sein, nee, muss nicht sein.
Meine Zuckung war eine andere. Meine Zuckung war zweifach transitiv.
Transitiv, ja, das geht auch.
Ja, wenn ich transitiv bin, also wenn ich den einen Punkt fixiere und ich dann auf dem Rest noch transitiv bin, dann bin ich zweifach transitiv.
Ja, ja, das ist wirklich allgemein. Ja.
Das war meine Zuckung an der Stelle. Und es gibt da einen interessanten Artikel von Hickman aus dem Jahr 64 zu Permutationsgruppen vom Rang 3. Was passiert bei Rang 3? Also Rang 1 ist langweilig, Rang 2 ist zweifach transitiv. Das ist sehr interessant. Wir haben schon Arbeiten gesehen, in denen zweifach transitive Permutationsgruppen angeschaut wurden, Stichwort Zassenhaus und so weiter. Das heißt, der nächste natürliche Fall, der irgendwie interessant ist, ist Rang 3. Und bei Rang 3 haben wir jetzt halt die Bahn, die eine Elemente, die nur aus Alpha besteht. Und dann haben wir noch 2 weitere, die jetzt erstmal irgendwie hinschreiben, nur damit wir sehen, dass es 3 sind. Denn jetzt kann man sich halt angucken, was ist mit diesen beiden Bahnen los? Sind die gleich groß? Sind die unterschiedlich groß? Was macht das mit der Struktur der Gruppe, je nachdem, was da halt so passiert? Und daraus entstand eine interessante Forschungsrichtung. So, jetzt habe ich noch 2-3 Minütchen. Und ich habe auch noch Beispiele. Ja, ich möchte Beispiele dazu machen, das heißt, ich wische jetzt da unten. Und mit den Beispielen hören wir auf und steigen dann nächste Woche da wieder ein. Beispiele. SYM3 in der natürlichen Wirkung. Kleinerer Fein. Das ist eine Permutationsgruppe vom Rang 2. Denn wenn ich einen Punktstabilisator nehme und dann einen Punkt fixiere, dann bin ich auf den beiden, die noch übrig sind, transitiv, denn ich bin ja ein Punktstabilisator, das heißt, ich bestehe aus der Identität und einer Transposition. Und dann sieht man sofort, dass man nur 2 Bahnen hat. Ich spreche dann jetzt, um das abzugrenzen vom Permutationsrang. Transitiv bin ich sowieso, hätte ich vorher sagen sollen. Alt 5 in der natürlichen Wirkung. auch transitiv. Und da würde ich sagen, der Kommutationsrang ist auch 2. Denn der Punktstabilisator von, sagen wir mal, 1, ich schreibe das mal so, alle 5 Runden 1 für den Stabilisator von 1, das ist immer auf alle 4 und der ist transitiv auf der nächsten 5. Also bei hochtransitiven Gruppen, da passiert irgendwie nichts Spannendes. Ich möchte noch ein Beispiel anschreiben zum Schluss, wo wir mal wirklich Permutationsrang 3 sehen. Und das ist eine Untergruppe von dem 7, die folgendermaßen aussieht. Die wird erzeugt von dem 7-Zyklus, 1 bis 7. Und von dem Doppel-3-Zyklus, 2, 3, 5, 4, 7, 6. Das ist eine wunderschöne Untergruppe von Sym 7. Und wenn man sich da die natürliche Wirkung anguckt, auf der Menge 1 bis 7, dann sieht man, dass die Gruppe transitiv ist. Das sieht man an diesem Zyklus hier vorne. Und die hat tatsächlich Permutationsrang 3. Ja, es ist erfassend, dass da jetzt alles ausgeht. Da sollte auch alles ausgehen. Die Bahn des Stabilisators von einem Punkt kann man sich angucken. Ein bisschen erahnt man das, so wie ich die Erzeuger hingeschrieben habe. Das können wir dann gerne später noch vertiefen. Jetzt schaue ich mal, ob es Fragen gibt, ja?
Ist das diese GL27 oder so als Permutationsgruppe?
Weiß ich nicht. Mir sieht die Ordnung irgendwie zu klein aus dafür.
Also ich hatte jetzt mal nachgeguckt, wie man die erzeugen kann. Da stand auch, dass man das irgendwie mit so einem 7-Zyklus und dann 2-3er-Zyklen machen kann. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die sind.
Müsste ich. Sicher, dass das einfach der Normalisator nach.
Genau, ich hätte auch gedacht, das ist zu klein.
Okay. Weil allgemein kann man halt, wenn man eine Primzahl P hat, sich die alternierende Gruppe auf P-Elementen anschaut, kann man sich den Normalisator einer P-Elemente Gruppe anschauen. Die P-Elemente Gruppe wirkt transitiv. Ja. Der Normalisator hat dann 2 Bahnen.
Ja, genau.
Das ist so.
Genau. Ja, also hier dahinter steckt so ein Prinzip, wie man solche Gruppen basteln kann. Das können wir in den Übungen gerne vertiefen. Ich wollte wenigstens mal ein Beispiel zeigen und auch eins, was noch irgendwie zugänglich ist, nicht zu groß. Und da kann man mit Gap basteln. Wer Lust hat, kann da also gerne ein kleines Gap-Projekt draus machen und Permutationsgruppen von verschiedenen Rängen konstruieren. Ich höre jetzt auf, auch mit der Aufzeichnung, denn wir gehen dann ja gleich rüber zum Singen und dann müssen wir eine kurze Logistikbesprechung machen.